Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir erneut über Deutschlands Status als Exportnation sprechen. Auch wenn die Bundesrepublik nur noch auf Platz 3 der Exportweltrangliste ist, bleibt sie vom Außenhandel abhängig und erzielt immer wieder große Exportüberschüsse. Manche Forscher bezeichnen Deutschland daher auch als Albtraum der Weltwirtschaft. Nur wie konnte die Bundesrepublik überhaupt so exportorientiert werden? Vor 2 Wochen hatten wir erklärt, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter deutschen Politikern und Ökonomen die Überzeugung aufkam, dass Deutschland eine Exportnation sein müsse, um wirtschaftlich überleben zu können. In dieser Episode wollen wir uns damit befassen, wie das tatsächlich vonstatten ging. Was waren die deutschen Erfolgsrezepte auf dem Weg zum Exportweltmeister?
Um das zu verstehen, müssen wir einen genaueren Blick auf die ökonomische Nachkriegsordnung werfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand nämlich das, was man im Westen gerne Weltmarkt nennt, also ein globales Wirtschafts- und Handelssystem unter US-amerikanischer Vorherrschaft. Wer verstehen will, wie Deutschland zur Exportnation wurde, der muss auch wissen, wie der ökonomische Imperialismus der USA nach dem Krieg funktionierte. Also wollen wir heute einen groben Blick auf das Bretton Woods-System werfen und seine Institution. Also wir werden uns das goldgedeckte Währungssystem, den IWF und neue Handelsinstitutionen ansehen. Und dann können wir auch ein bisschen besser verstehen, wieso die Bundesrepublik so sehr von der Nachkriegsordnung profitierte.
Zuallererst wollen wir aber noch auf unsere Zusatzinhalte verweisen. Am vergangenen Samstag ist die neue Ausgabe der Speakeasy Bar erschienen. Wir sprechen darüber, was wir vom Tradwife-Trend auf TikTok halten und inwiefern das Dasein als Hausfrau oder Hausmann überhaupt etwas Progressives haben kann. Auch geht es darum, ob wohlhabende Menschen ihr Geld dem Staat spenden sollten und wie wir zu Waffen als Kinderspielzeug stehen.
Wer diese und viele andere Fragen von uns beantwortet hören möchte, der kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Dort findet ihr auch das Format Wohlstand für alle Literatur. Und in diesem Monat werden wir da über Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder sprechen. Und wir werden erklären, wieso die FDP zu doof für dieses Stück ist. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
Nun aber zurück zur Frage, wie Deutschland Exportweltmeister wurde. In Episode 247 hatten wir erklärt, dass schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unter deutschen Eliten die Auffassung populär wurde, dass Deutschland viel exportieren müsse. Damals war die Zeit jedoch nicht reif für dieses Projekt. Der Weltmarkt war durch Krieg und Handelsbarrieren geschrumpft worden und noch dazu litt Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg unter den Bedingungen des Versailler Vertrags, der eine ökonomische Erholung beinahe unmöglich machte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah die Lage jedoch anders aus. Die USA wollten eine Liberalisierung des globalen Handels erwirken und auch eine scharfe Sanktionierung Deutschlands wurde von den US-Amerikanern abgelehnt.
Aus den Fehlern der Zwischenkriegszeit hatte man in Washington gelernt. Ein neuer Versailler Vertrag sollte verhindert werden. Dieser hatte in den 1920er Jahren für immer neue Spannungen in Europa gesorgt und bekanntlich einen guten Nährboden für nationalistische Politiker bereitet. Am Ende waren die Reparationszahlungen eingestellt worden. In der Zwischenzeit hatte aber die extreme Rechte profitieren können. Das heißt, der Versailler Vertrag, der war wirklich auf allen Ebenen gescheitert. Er machte Deutschland keineswegs friedfertiger, eher im Gegenteil. Er hatte unerfüllbare Ansprüche und deshalb wurde dann die wirtschaftliche Erholung erschwert, die ja eigentlich die Reparationszahlungen erst ermöglichen sollte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg lautete die Devise daher, Deutschland muss in den Weltmarkt integriert werden.
Genau genommen kam diese Idee sogar schon während des Krieges auf. Die Idee war recht simpel: Wenn Deutschland exportabhängig statt autark war, dann wäre die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein erneuter Krieg von Deutschland ausgehen könnte. Je stärker die Verflechtung Deutschlands mit dem Rest der Welt, desto weniger würde es erneut zur außenpolitischen Gefahr werden. So lautete das amerikanische Kalkül. Und das ist ja ein Kalkül, das wir auch immer wieder jetzt diskutieren gerade. Ist das überhaupt sinnvoll, wenn sich lauter Blockbildung ergeben? Ist es nicht viel besser, die Globalisierung voranzutreiben, dass die Abhängigkeiten zwischen den Nationen so groß wird, dass ein Krieg für alle zu teuer einfach wird? In einem Memorandum amerikanischer Außenwirtschaftspolitiker aus dem August 1944, da ist zu lesen, die deutsche wirtschaftliche Autarkie, die dem Krieg diente, muss durch eine Wirtschaft ersetzt werden, die in eine verflochtene Weltwirtschaft integriert werden kann. Nötig sei dazu, dass Deutschland die Möglichkeit erhält, angemessene Exportmärkte zu entwickeln.
Es lag also im US-amerikanischen Interesse, Deutschland als Exportnation zu fördern. Insbesondere, wenn wir das Ganze aus der Brille der neuen Blockkonfrontation betrachten, ergibt diese Haltung Sinn. Sobald die Nazis besiegt waren, stand bekanntlich schon der nächste Systemrivale in Gestalt der Sowjetunion bereit für die Amerikaner. Das heißt also, trotz der Zerstörungen des Krieges besaß Deutschland eine starke Industrie, die durch die Herstellung von Rüstungs- und Konsumgütern dazu dienen konnte, Westeuropa militärisch und ideologisch gegen Osten abzusichern. Wenn wir diese verhältnismäßig wohlwollende Haltung der USA gegenüber Deutschland uns ansehen, dann ist es auch wenig verwunderlich, dass die zur selben Zeit von den USA ins Leben gerufenen Institutionen der deutschen Exportstärke dienten.
Was waren das für Institutionen, die 1944 bei der legendären Bretton Woods-Konferenz konzipiert wurden? Unter anderem der bis heute bestehende Internationale Währungsfonds, der folgendermaßen funktionierte: Alle teilnehmenden Länder zahlten in eigener und fremder Währung in diesen Fonds ein, je nach Größe des Handelsvolumens. Wenn nun ein Land Defizitprobleme hatte, konnte es aus dem Fonds Geld leihen. Im einfachsten Fall drohten nur Zinszahlungen, in schwerwiegenderen Fällen mischte sich der IWF selbst ein und konnte Veränderungen in der nationalen Geld- und Wirtschaftspolitik fordern. Mit diesen sogenannten Strukturreformen werden wir uns ein anderes Mal befassen. Wichtig ist heute was anderes, nämlich bestraft wurden in diesem System nur die Länder, die ein Defizit hatten. Länder, die große Überschüsse erwirtschafteten, wurden nicht unter Strafe gestellt.
Dabei ist es ja völlig klar, dass Exportüberschüsse in einem Land mit Defiziten in einem anderen Land in eins fallen. So zu tun, als wären nur die Defizitländer ein Problem, ist völlig verkehrt. Dennoch gab es keine Sanktionen gegen starke Exportüberschüsse, auch wenn Ökonomen wie Keynes das gerne gesehen hätten. Wahrscheinlich wollten die USA ihre damals noch sehr starken Exportüberschüsse gegen den Rest der Welt nicht selbst sanktionieren. Durch diese Entscheidung, Defizite zu bestrafen und Überschüsse unangetastet zu lassen, wurde auch das bundesdeutsche Erfolgsmodell möglich gemacht. Zum Bretton Woods-System gehört aber noch viel mehr, das haben wir auch schon öfters erklärt in diesem Podcast, etwa die Vorherrschaft des Dollars, der an Gold gebunden war. Vereinfacht gesprochen funktionierte das Ganze wie folgt. Der US-Dollar war an Gold gebunden, 35 Dollar waren eine Unze Feingold, also ca. 31 Gramm wert. Das bedeutet nicht, dass jeder beliebige Bürger nach Fort Knox spazieren konnte, um Gold zu bekommen, aber zumindest sollte es eine Konvertibilität für ausländische Notenbanken geben und diese konnten dann ihre Dollarreserven in Gold umtauschen.
Die anderen Währungen des Bretton Woods-Systems standen wiederum in relativ festen Wechselkursen zum Dollar. Das Ganze war eigentlich ein völlig absurdes System, denn in Wahrheit erhöhten die USA im Laufe der Zeit natürlich immer wieder die Geldmenge, ohne auf die Goldmenge zu achten. Das bedeutete für die anderen Länder, sie mussten an den Devisenkursen intervenieren, um das Verhältnis zum Dollar stabil zu halten. In der vergangenen Woche haben wir erklärt, wie moderne Währungsgeschäfte funktionieren. Damals sollten jedoch Währungsspekulationen unterbunden werden. Die nationalen Notenbanken sollten permanent dafür sorgen, dass maximal um 1% vom jeweiligen Dollarkurs abgewichen wurde. Egal, was sich sonst auf den Finanzmärkten tat und egal, wie die USA selbst geldpolitisch handelten. Heißt, wenn die USA die Druckerpresse anwarfen, mussten die anderen Länder Dollar kaufen, ob sie wollten oder nicht.
Der französische Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing sprach daher in den 60er Jahren von einem exorbitanten Privileg. Das heißt, die USA konnten, da sie die globale Leitwährung besaßen, ihre Währung einfach aufblähen, während andere Länder, die an diese Leitwährung kommen wollten, im Gegenzug reale Waren haben mussten. Das führte dann immer wieder zu Spannungen, beispielsweise in Frankreich war man da sehr gegen, hatte eigentlich Lust, sich auch gerade in Europa unabhängig davon zu machen. Und das System wurde spätestens dann auch tatsächlich nicht mehr tragfähig, als die Franzosen in den 60er Jahren ernst machten und tatsächlich ihre Dollar massenhaft in Gold umzutauschen begannen und dann auch das Gold über den Atlantik holten mit Armeeschiffen. Dieses System war viel zu rigide für modernes Kreditgeld. Der Dollar, der sollte ja in festen Bahnen zum Gold sein und als Anker für den Rest des Systems dienen. Aber wir haben es schon gesagt, natürlich haben sich die USA immer weiter von diesem angeblichen Goldwert entfernt, haben immer mehr Dollar gedruckt, weil eine moderne kapitalistische Wirtschaft am besten mit Kreditgeld funktioniert. Was dann aber natürlich bedeutet, die Währungsspekulation nahm zu, die Spekulation auf den Goldmärkten nahm zu. Also die Leute, die mit Gold gehandelt haben, die wollten sich da auch nicht an diesen offiziellen Kurs anpassen, sondern haben unabhängig davon den Wert des Goldes bewertet. Und das bedeutete dann natürlich, dass Bretton Woods irgendwann unhaltbar wurde, aber immerhin knapp 25 Jahre lang doch gehalten hat. Und in diesen 25 Jahren hat Deutschland sehr profitiert.
Du hast das System eben als rigide bezeichnet. Ganz so unbeweglich war es gar nicht. Zwar waren die Wechselkurse festgelegt, es stand den Staaten jedoch frei, neue festzulegen. Erst bei Wechselkursänderungen von mehr als 10% wäre eine Erlaubnis des IWF notwendig gewesen. Tatsächlich haben die Staaten das Bretton Woods-System also viel rigider ausgelegt, als es de facto angelegt war. Vor 1969, als das System in die endgültige Krise kam, passte Belgien beispielsweise seinen offiziellen Wechselkurs gegenüber den USA kein einziges Mal an. Frankreich griff zweimal zur Kursanpassung, Deutschland einmal, Italien, Großbritannien und die Niederlande auch nur einmal.
Der nominale Kurs zwischen Dollar und Mark blieb also fast immer gleich. Was passiert nun aber, wenn keine Anpassung des Wechselkurses stattfindet? Das sehen wir uns einmal genauer an. Wenn die Wechselkurse komplett stabil bleiben, haben die verschiedenen Länder ja immer noch unterschiedliche Inflationsraten. Die durchschnittliche Inflationsrate der Bundesrepublik zwischen 1950 und 1973 lag bei 1,4% und damit fast immer weit unter dem Durchschnitt der anderen Staaten. Das hatte mehrere Gründe. Wichtig war zum Beispiel die Anti-Inflationspolitik der Bundesbank, die bei jedem Anzeichen von Inflation sofort die Zinsen anhob und lieber eine Rezession als eine moderate Inflation in Kauf nahm. Also die Inflation der 20er Jahre steckte den deutschen Notenbankern noch so sehr in den Knochen, dass sie, wie es hieß, unter jedem Stein Inflation witterten. Und das führte dann dazu, dass immer, wenn irgendwo sich Inflation abzuzeichnen begann, sie sehr stark die Zinsen anhoben, aber nur ganz sanft absenkten. Also dass es deutlich länger gedauert hat, bis sie dann die Zinsen wieder gesenkt hatten auf das ursprüngliche Niveau, wenn diese Inflationsgefahr abgeklungen war. Noch dazu waren auch die Gewerkschaften damals recht zurückhaltend und erzielten moderate Lohnabschlüsse, was kein sonderlich großes Problem war, weil man ja so hohe Wachstumsraten hatte, dass selbst wenn die Lohnabschlüsse gar nicht so ein riesiges Wachstum mit sich brachten, man immer noch besser dastand als vorher. Und auch dadurch war die Inflation besonders gering. Wir sehen also, mit jedem Jahr wurde die Produktion in Deutschland im Verhältnis zu den anderen Staaten günstiger. Das ist ja recht logisch, wenn die Inflation zum Beispiel in Deutschland bei 1,5% lag und in den USA bei 2%, dann war Deutschland im Verhältnis disinflationär, sagt man dazu. Also es bedeutet, die Inflation stieg langsamer als in den USA, was natürlich einer Verbesserung für die Exportindustrie gleichkam. Die deutschen Produkte wurden in den USA mit jedem Jahr verhältnismäßig zur heimischen Produktion günstiger und für die europäischen Länder, in die man exportierte, galt das genauso.
Der Politikwissenschaftler Martin Höppner beschreibt diese Strategie in seinem Text »The German Undervaluation Regime under Bretton Woods« folgendermaßen. Der Neomerkantilismus setzt im Gegensatz zum diskriminierenden Merkantilismus auf Unterbewertung. Die Unterbewertung wiederum erfolgt in zwei Schritten. Erstens durch eine wettbewerbliche Disinflation gegenüber den Handelspartnern und zweitens durch den Widerstand gegen die Korrektur der daraus resultierenden realen Wechselkursverzerrungen durch eine Aufwertung. Das heißt also, erst wurde die deutsche Produktion wegen der geringen Inflation immer günstiger. In einem solchen Fall würde man sagen, die Währung ist offenkundig unterbewertet. In einem System freier Wechselkurse würde die D-Mark besonders gefragt sein und gegenüber dem Dollar aufwerten, was dann aber auch dazu führen würde, dass die deutschen Produkte in den USA etwas teurer würden und der Außenhandelsüberschuss in Zukunft etwas geringer ausfallen würde. Das klingt zugegebenermaßen noch relativ kompliziert.
Ja, aber eigentlich ist es ganz einfach, ne? Also die Inflation in Deutschland ist niedriger als in den USA. Wenn es keine Anpassung des Wechselkurses gibt, dann heißt es eben, dass eigentlich mit jedem Jahr, dass es so weiterläuft, Deutschland im Verhältnis zu den USA immer billiger produziert. Was also bedeutet, dass für die US-amerikanischen Konsumenten die deutschen Waren mit jedem Jahr ein Stück günstiger werden im Verhältnis zu der Produktion, die in den USA stattfindet. Und wenn man jetzt aber ein Wechselkursregime hat, wie heute, wo die Wechselkurse frei flottieren, ja, wo nicht die Zentralbanken die ganze Zeit einschreiten, wenn man so ein Wechselkurssystem hat, dann ist es ja so, dass das internationale Kapital oder dass das Finanzkapital sagen würde, aha, in Deutschland werden anscheinend besonders gute Geschäfte gemacht, da ist die Inflation gering, da ist das Wachstum hoch, also gehen wir jetzt alle in die Deutschmark, wenn es die noch gäbe, ja, also in die deutsche Währung geht man dann rein. Was dann aber natürlich auch bedeutet, dass die deutsche Währung aufwertet gegenüber den USA. Was bedeutet, dass wenn Deutschland Produkte in die USA exportiert, das für Amerikaner dann etwas teurer wird, also in Zukunft etwas weniger importiert wird. So, das ist jetzt immer noch zugegebenermaßen viel technisches Hin und Her, aber das ist so die Idee dahinter. Und deshalb war man in der Bundesrepublik so stark gegen die Aufwertung der Mark. Also man hat immer gesagt, ja, ist doch prima, dass die Mark so wahnsinnig unterbewertet ist, denn dadurch können wir besonders billig von Deutschland aus importieren. Das war nicht die Meinung des ökonomischen Mainstreams. Also viele ordoliberale Ökonomen sprachen sich laut Höppner für eine Aufwertung der Mark aus. Die Politik hingegen war Anfang der 60er Jahre, als zum ersten Mal so eine Aufwertung unausweichbar wurde, unisono dagegen von der Union über die FDP bis hin zur SPD. Und das Ganze hatte einen eigenartig nationalistischen Ton, etwa wenn der Finanzminister Franz Josef Strauß Ende der 60er erklärte, Hände weg von unserer Mark. Unsere Mark, ja, das ist unsere Mark, Hände weg davon. Es ist deshalb so bemerkenswert als Aussage, weil man ja überhaupt nicht davon sprechen kann, dass es für unsere Mark schlecht sei, aufzuwerten. Für heimische Konsumenten, also für deutsche Konsumenten, ist es ja beispielsweise sehr gut. Denn wenn Deutschland oder wenn die deutsche Mark aufwertet, heißt es ja, man bekommt pro deutsche Mark mehr Dollar als früher. Heißt also, Importe aus Amerika werden für deutsche Konsumenten günstiger. Schlecht ist es hingegen für die Exporteure. Das heißt, wir haben hier konkurrierende Interessen. Will ein Land besonders viel exportieren, dann geht das nur durch Konsumzurückhaltung, insbesondere der arbeitenden Klasse. Eine Aufwertung hingegen trifft die Exporteure, kann aber zu mehr Konsumchancen für die Arbeiterschaft führen.
Ja, man hätte ja vielleicht mal versuchen können, mit einer wissenschaftlichen Begründung zu kommen, warum das weiterhin so bleiben muss. Aber das wäre schwierig geworden. Ja, also man musste eigentlich agitieren, damit das so bleibt. Höppner erklärt, der damalige ökonomische Mainstream, der Ordoliberalismus, lieferte keine solche Rechtfertigung. Ein Problem, das von den Befürwortern des Regimes gelöst werden musste. So liefert Sie lieferten der Öffentlichkeit eine moralische Ökonomie der Unterbewertung. Eine Reihe von moralischen Rechtfertigungen, die sich unter anderem auf religiöse Kategorien stützten. Natürlich werden sich viele Leser an die aktuellen Moralisierungen erinnern, mit denen die Deutschen ihre Unschuld an den makroökonomischen Ungleichgewichten in der heutigen Eurozone beteuern. Wie wir hier sehen, ist diese Strategie viel älter als die Eurokrise. Sie hat das deutsche Unterbewertungsregime seit seiner frühen Entwicklung unter Bretton Woods begleitet und normativ gerechtfertigt.
Die moralischen Rechtfertigungen verwiesen auf religiöse Bilder und chauvinistische Vorurteile. Außerdem wurde das deutsche Gefühl, immer der Gelackmeierte zu sein, angesprochen. All das kennen wir aus modernen Debatten, etwa über europäische Verschuldung. Und damals wie heute haben die Deutschen durch Disinflation und ausbleibende Aufwertung ihre Exportpolitik betrieben. Es zieht sich durch die Geschichte. Damals war die deutsche Inflation gegenüber dem Rest des Bretton Woods-Blocks sehr gering, heute gegenüber dem Rest der Eurozone. Damals weigerte sich die Bundesregierung, nennenswerte Wechselkursveränderungen durchzuführen. Heute profitiert die Exportindustrie der Bundesrepublik von einer Einheitswährung, die Anpassungen gegenüber den anderen Euro-Staaten verunmöglicht, da ja alle dieselbe Währung nutzen.
Die USA wollten Deutschland zur Exportnation machen und das gelang unter anderem durch Bretton Woods. Dieses Weltwährungssystem war also nicht nur ein exorbitantes Privileg für die USA, sondern auch für Deutschland. Blicken wir nun noch auf eine weitere Institution der Bretton Woods-Ära, das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, das einige vielleicht unter der englischen Abkürzung GATT kennen. Die Gründung einer internationalen Handelsorganisation, die 1944 angedacht war, war gescheitert. Dennoch setzten sich die USA für freieren Handel ein. Dieser Kurs war bereits in den 1930er Jahren eingeschlagen worden. Während das alte Imperium Großbritannien immer protektionistischer wurde, hatten die USA Handelsliberalisierungen durchgesetzt. Diese Politik sollte nun fortgesetzt werden, zumindest mit denjenigen Ländern, die sich dem freien Weltmarkt unter Leitung der USA zu beugen bereit waren.
In Wahrheit war dieser freie Weltmarkt natürlich gar nicht mal so frei. Es gab allerlei Ausnahmen im GATT, die insbesondere die USA und andere Industrienationen privilegierten. Heute sehen wir das ja genauso. Zwar bekennt man sich von westlicher Seite immer wieder zum Freihandel, aber wenn dann andere Staaten auf den Plan treten, die nicht mehr nur billige Rohstofflieferanten sein wollen und konkurrenzfähige Waren produzieren können, dann ist schnell Schluss mit der Freiheit. So auch damals. Einerseits sollten die Zölle und andere Handelsdiskriminierungen zwar gesenkt oder abgeschafft werden.
Andererseits führte man von Seiten der USA andere Formen des Standortprotektionismus ein, etwa die sogenannten freiwilligen Exportbeschränkungen. Und das ist natürlich schön, wer beschränkt sich nicht gerne selbst im Gewinne machen. Das heißt, anderen Ländern wurden maximale Kontingente verordnet, wie viel sie in die USA exportieren durften. So etwa mit Japan, das Textilien in die USA exportierte und natürlich nicht wirklich freiwillig die Selbstbeschränkung akzeptierte, sondern weil es alternativlos war. Wer unter amerikanischer Herrschaft handeln wollte, musste solche Einschränkungen natürlich in Kauf nehmen. Die japanischen Textilunternehmen verlagerten ihre Produktion nach Hongkong, das bald danach auch zu einem Selbstbeschränkungsabkommen genötigt wurde.
Und da kann man so wunderbar sehen, was ökonomischer Imperialismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutete. Das ging nicht immer unbedingt mit Kanonenbooten einher, so wie man das beispielsweise im Fall Großbritanniens vor Augen hat, was jetzt nicht bedeuten soll, dass die USA nicht auch zu Kriegen gegriffen hätten, aber oftmals reichte bereits die Drohung, und das ist heute ja auch noch so, den Zugang zum Dollarraum zu verlieren oder zum amerikanischen Absatzmarkt, damit die schwächeren Länder die amerikanischen Bedingungen akzeptierten. Auch die Bundesrepublik griff zu ähnlichen Handelsmethoden, wie Jan Ottmar Hesse in seinem Buch Exportweltmeister, Geschichte einer deutschen Obsession schreibt, und Achtung, jetzt wird es skurril. Die Bundesrepublik unterhielt 1960 Kontingenzvereinbarungen mit Indien, Japan und Pakistan. Bei der Rechtfertigung dieser drastischen Abweichung vom Ideal der Handelsfreiheit fiel das Argument der kulturellen Unterschiede. In Japan sei Selbstbeschränkung ein sozial anerkannter Wert, ließ der junge Betriebswirt und Japan-Experte Hans-Günther Meissner den Außenhandelsbeirat 1959 wissen, sodass solche Abkommen mit der japanischen Lebensordnung übereinstimmten.
Eine skurrile Argumentation, weil Japaner kulturell angeblich so völlig anders seien als Deutsche, war den Japanern genau die Bescheidenheit zuzumuten, die man von deutscher Seite aus nie an den Tag legen wollte, während man in Deutschland um jede minimale Aufwertung der Mark wie verrückt feilschte, war es völlig klar, dass Inder, Japaner und Pakistanis ohne Widerspruch die westlichen Marktbedingungen hinnehmen mussten.
Die sind einfach genügsamer da. Ja. Es ist auch toll, weil das ist ja auch so eine Tugend, die ja normalerweise jeder deutsche Nationalist für sich beanspruchen würde, dass man sagt, der Deutsche, der weiß, was das gesunde Maß ist, der kann auch mal, weiß auch mal, wann wieder genug ist und so. Aber nee, hier kann das auf einmal nur noch der Japaner.
Ja. Die Privilegien, die die USA sich selbst einräumten, konnten also, wenn auch natürlich in deutlich geringem Umfang, von Deutschland genutzt werden, um zur Exportmacht aufzusteigen. Der angebliche Einsatz für Freihandel war sowohl von Seiten der USA als auch von Seiten Deutschlands nur ein Mittel zum Zweck der Exportförderung, wie Hesse festhält. Handelsliberalisierungen sollten nur dort als außenwirtschaftspolitisches Instrument eingesetzt werden, wo eine Steigerung der eigenen Ausfuhr erwartet werden konnte. In Europa und in den USA.
Dieser selektive Liberalismus, wie man dann später dazu sagte, war genauso wohlkalkuliert wie die deutsche Entwicklungshilfe, die in den späten 1950er Jahren einsetzte und in Wahrheit vor allem zu Aufträgen an die eigene Industrie führte. Der deutsche Staat förderte im Ausland Projekte, dieses Geld floss dann zu 86% wieder in die Taschen der deutschen Industrie.
Wir könnten nun stundenlang darüber sprechen, welche Wege Deutschland noch einschlug, um den Export zu fördern, darunter auch staatliche Bürgschaften und Versicherungen. Aber die wichtigsten Instrumente haben wir vorgestellt. In den knapp 25 Jahren des Bretton Woods-Regimes profitierte Deutschland von den festen Wechselkursen und der Unterbewertung der Mark sowie von dem Freihandel amerikanischer Art, der Deutschland Vorteile gegenüber anderen Ländern bot.
Auch sorgte die zurückhaltende Lohnpolitik der Gewerkschaften für niedrige Lohnstückkosten und eine geringe Inflation. Deutschland blieb also lohntechnisch hinter anderen Ländern zurück, was nicht schwer ins Gewicht fiel, da das Wachstum für die Arbeiterschaft immer noch erklecklich war. Im Ausland stieß das Ganze natürlich auf wenig Gegenliebe. Die konservative französische Zeitung François schrieb 1967, Deutschland ist zu reich, seine Industrie zu mächtig, weil die Deutschen wenig verbrauchen, wenig Ausgaben, selten in Ferien fahren, geduldig darauf warten, dass ihnen der Arbeitgeber eine kleine Lohnerhöhung gewährt. Und sie streiken niemals. Es wäre alles so einfach, wenn sie es so wie alle Welt machten.
Bist du sicher, dass der Text von 1967 ist? Vielleicht ist der auch gerade gestern erst verfasst worden. Man weiß es nicht. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber der Unterschied wird hier vielleicht der Jahrzehnte markiert dadurch, dass hier noch selbst Konservative von der Schwäche der Arbeiterschaft genervt waren. Ja, also die Diagnose stimmt natürlich immer noch, aber dass das Konservative artikulieren ist vielleicht was Außergewöhnliches.
Die würden heute sagen, die französischen Arbeiter sollten einfach weniger streiken und sich den Deutschen anpassen.
Ja, genau. Und damals war man davon so genervt, dass die deutsche Arbeiterschaft so kuscht, weil das international zu Ungleichgewichten führte. Auf diesem Weg wurde also Deutschland zur Exportmacht. Konsumzurückhaltung von Seiten der Arbeiterschaft, rigide Währungspolitik und selektiver Liberalismus lauteten die Zauberwörter, die Deutschland zur Exportnation gemacht haben. 1956 wurde Deutschland Exportweltmeister im Bereich Automobile, 1986 dann zum ersten Mal gesamtwirtschaftlich. In den zwei folgenden Jahrzehnten wechselten sich die USA und Deutschland dann ab, bis China das Heft übernahm. Mittlerweile scheint China nicht mehr von diesem Thron zu stoßen zu sein, aber wir werden sehen, wohin diese Reise noch geht. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!